völlig ausblenden, auch wenn ich sie sehr schön finde. Casting Crowns. Ja, ihr Lieben, das Leben hat viele Facetten. Gute, schwere. Das Leben ist kein Ponyhof, haben wir alle schon gemerkt, obwohl es für einige enorm erstrebenswert wäre. Jemand hat mal gesagt, das Leben ist schwer, ein Grund mehr, es auf die leichte Schulter zu nehmen. Wenn das so leicht wäre, vor allem dann, wenn es dir mies geht. In der Bibel finden wir viele Stellen, die uns in solchen Lagen wirklich helfen. Die Bibel verniedlicht nicht unsere Nöte, sie verzweifelt aber auch nicht daran. Eine dieser guten Bibelstellen finden wir im Psalm 113. Die Verse 5 und 7 lese ich uns vor. 5 bis 7. Hier heißt es: Wer ist wie der Herr, unser Gott, der hoch oben thront, der in die Tiefe schaut, im Himmel und auf Erden? Er hebt den Geringen aus dem Staub empor, aus dem Schmutz erhöht er den Armen. Eine andere Übersetzung, Vers 7. Wer hoffnungslos im Elend sitzt, den holt er heraus. Wer erniedrigt wurde, den bringt er wieder zu Ehren. Das finde ich eine starke Übersetzung. Wer hoffnungslos im Elend sitzt, was macht Gott, den holt er heraus. Wer erniedrigt wurde, den bringt er wieder zu Ehren. Ja, Nöte sind manchmal unerwartet. Sie sind ausdauernd. Sie sind beschwerend, vielfältig, aber mühsam. Wobei ich hoffen lasse, was jetzt schwerer ist, psychische Nöte oder körperliche Nöte. Aber auch psychische Nöte können mega belastend sein. Da ist vielleicht jemand, der hat eine tiefe Überzeugung in sich, ich habe einen tiefen Selbstwert, ich bin weniger wert. Vielleicht hat der Vater das Kind nie richtig wahrgenommen, nie gelobt. Die Not ist hier, ich bin irgendwie überflüssig, ich bin weniger wert. Und das drückt zu Boden, da liegt man im Staub. Vor längerer Zeit, war ich in einem Kindergarten und da haben die Kinder, also die mussten dann Spiele machen mit sich wählen, gegenseitig wählen. Und immer wieder, das eine Mädchen blieb am Schluss auf dem Stuhl sitzen und wurde am Schluss gewählt. Es hat mich so gestresst, ich finde es Katastrophe. Also nicht den Vorwurf an die Kinder, ich würde das Spiel gar nicht so machen oder vielleicht nur einmal. Also ganz schlimm. Andere erleben Mobbing, man wird geplagt, man wird eingedeckt mit schlechten Worten, man wird übergangen. Andere leiden unter psychischen Problemen, die man auch zum Teil gar nicht richtig erklären kann. Es gibt Nöte, wo man von Ängsten und irgendwie Zwängen auch geprägt ist. Es gibt eine Not, eine psychische Erkrankung, da kannst du nicht über eine Brücke gehen. Das geht nicht, du hast eine Bremse, du hast Angst. Oder einen Lift einsteigen. Oder in den Migros hineingehen. Das geht nicht. Und jetzt hast du das und erklär das mal jemandem. Hey, heute musst du funktionieren, du musst leisten. Hopp, hopp, hopp. Hey, ist das deine Not? Vor Jahren habe ich in einer Gemeinde gepredigt. Da war eine Frau, die hatte geweint. Und zwar vor Schmerzen. Sie hat das sogenannte Sudeck-Syndrom. Das sind starke Schmerzen und man weiß die Ursache nicht. Es gibt keine Ursache. Sie hatte wie so 1000 Messerstiche am Rücken und an den Armen. Ich weiß auch von uns, aus unserer Mitte, Menschen, die Nöte haben, größere, kleinere, Tag ein, Tag aus. Ist einfach schwer. Und wenn wir das jetzt zusammentragen würden, dann gäbe es eine ziemlich lange Liste. Und im Text werden auch die Nöte angesprochen, die besonders schlimm sind, weil die Betroffenen hilflos sind. Wer hoffnungslos im Elend sitzt. Hey, Hoffnung, keine Hoffnung mehr. Du sitzt im Dreck und du hast null Hoffnung. Ich meine, wenn man im Dreck sitzt und denkt, ja, es könnte vielleicht noch, ist auch schlimm. Aber wenigstens hast du noch Hoffnung. Wenn du hoffnungslos im Elend sitzt, dann siehst du keinen Weg mehr aus dem Loch. Und dann geht es einem wirklich schlecht. Dann ist man irgendwie auch passiv, oder? Man sieht ja keine Hoffnung mehr. Was geht nicht mehr vorwärts? Vielleicht kennt ihr auch solche Momente der Not, wo man vielleicht keine Freude mehr am Leben hat, wo man fast verzweifelt. Die Schweiz ist voll von betroffenen Menschen. Vielleicht auch ja in unserer Mitte. Und nun kommt Gott. Und Gott sagt, ich hebe den Geringen aus dieser Not heraus, aus dem Staub. Wer hoffnungslos im Elend sitzt, horche auf, ich hole dich raus. Ich helfe dir. Ich kann dein Leben verändern. Gott kann dir helfen. Und wisst ihr, eigentlich müsste das die Botschaft sein, die der Bundesrat verhandelt. Wie können wir diese Botschaft unter die Leute bringen? Die Medien müssten das publizieren. Hey Leute, da ist einer, der gibt dir Hoffnung. Der kann dir helfen. Der lebendige Gott kann dir helfen. In deiner Hoffnungslosigkeit drin. Die Bibel berichtet von vielen Menschen, die das genauso erlebt haben. Die waren voll im Dreck. Und Gott hat sie nicht nur rausgeholt, er hat sie sogar erhöht. Zum Beispiel ist das der Josef aus dem Alten Testament. Er war ja der Sohn eines reichen Fürsten Abraham. Stellt euch mal vor, seine Brüder haben ihn verkauft in die Sklaverei. Hey, das musst du mal verkraften. Mega schwer. Und dann war der in der Sklaverei in Ägypten und dann wurde er beschuldigt falsch und musste ins Gefängnis für etwas, das er gar nicht getan hat. Gott kam dann nach einer Zeit und er hat ihn erhöht zum zweithöchsten des ganzen Landes gemacht. Oder Rahab. Rahab war eine Prostituierte, sie gehörte zu einem gottlosen Volk. Dieses gottlose Volk hat ganz, ganz schlimme Dinge getrieben. Also wenn ihr das jetzt wüsstet, wenn wir das ausführen würden, das würde uns, ah nein, hör mal auf. Und Gott hat gesagt, hey, ihr hört nie auf, ich werde euch strafen. Aber die Rahab, die hat ein gutes Herz und er hat sie aus vor diesem Gericht gerettet und hat sie erhöht. Sie wurde die Urgroßmutter von wem? Vom größten König, den Israel je hatte, König David. Und wisst ihr was? Lest mal nach im Matthäus-Evangelium, erstes Kapitel. Dort wird sie erwähnt im Stammbaum von Jesus Christus. Eine Prostituierte. Das ist durchgestrichen nachher. Jesus hat sie so erhöht. Es war seine Vorfahrin. Hammer. Oder Daniel. Sein Land Israel wurde im Krieg vernichtet. Er wurde entwurzelt. Er wurde weggeführt in ein fremdes Land. Das war ganz schlimm. Und dort hat Gott ihn dann zum wichtigsten Berater gemacht, des Königs von diesem Weltreich Babylon. Oder Matthäus war ein Zöllner zur Zeit von Jesus. Zöllner hatten damals einen sehr schlechten Ruf. Betrüger, Lügner, Ausbeuter und oft hat es auch gestimmt damals. Und Jesus hat diesen Matthäus genommen, hat ihn gerechtfertigt und hat ihn zum Apostel gemacht. Erhöht, wow. Gott kann und will Menschen helfen. Er will sie erhöhen, er will sie aus dem Dreck holen. Und wisst ihr, das ist eigentlich das Thema von Gott. Er kann und will uns helfen. Das ist ein Hammerangebot, ein Hammerthema. Von Anfang an hat Gott den Menschen eine Lebenshilfe gegeben. Er wollte ihnen helfen, wozu, dass sie ein erfülltes Leben haben. Das war von Anfang an irgendwie wie gedacht von Gott und vorgesehen. Und so hat er es gedacht. Und darum hat Gott dem Adam, dem einsamen Jüngling, hatte die Eva geschenkt. Wir lesen das im 1. Mose, da heißt es, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Dann, nachdem die Menschen Gott abgelehnt hatten, was hat er dann gemacht? Die nächste Hilfe. Er hat ihnen die 10 Gebote gegeben. Das war eine Lebenshilfe für ein gutes Zusammenleben in einer gefallenen Welt. Wenn alle Menschen die 10 Gebote halten würden, oder nur schon so einen großen Teil davon, wir hätten fast ein Stück Himmel auf Erde. Wir bräuchten keine Polizei mehr. Ja. Leider haben wir Menschen auch diese Hilfe nicht gepackt. Schließlich hat Gott den Menschen eine weitere Hilfe geschickt, seinen eigenen Sohn Jesus Christus. Also eine größere Hilfe kannst du nicht mehr schicken, wenn du deinen eigenen, fähigen, geliebten Sohn schickst. Und dieser Sohn kam und hat die Menschen dann von Krankheiten geheilt. Er wollte ihnen zeigen, hey, ich bin wirklich der Messias. Er hat Menschen zu essen gegeben, hat Menschen befreit von dämonischen Bindungen, von Zwängen, hat sogar Tote auferweckt, um zu zeigen, hey Leute, glaubt mir, ich bin es wirklich. Ich bin der, der im Alten Testament verheißen ist. Und er hat den Menschen aber noch mehr geschenkt. Das Größte war, dass er ihnen einen Zugang geschenkt hat zum Reich Gottes. Nicht nur mit Worten, sondern indem er für alle Menschen gestorben ist. Er hat die Todesstrafe am Kreuz auf sich genommen. Und er hat dabei die Sünden aller Menschen auf sich geladen. Er war sündlos, er hat nie eine einzige Sünde begangen. Und da hat er gesagt, hey, ich nehme die Sünden von allen Menschen, nicht nur von uns hier, sondern von allen, wie viel, 8 Milliarden Menschen, die es gibt und alle, die jemals gelebt haben. Jetzt müsst ihr mal überlegen, wie viele Sünden das so, das kann man sich gar nicht denken. Ein Leben ist unter Umständen recht lang, hoffentlich auch. Und alle Sünden hat er auf sich geladen. Er war der größte Sünder, der je gelebt hat, weil er es auf sich genommen hat und dann ist er dafür gestorben am Kreuz, damit wir nicht für unsere eigene Schuld bezahlen müssen. Hat er all das getragen. So sehr hat Gott uns geliebt. Und am dritten Tag hat er den Tod besiegt. Der Tod ist der größte Feind des Menschen. Wir Menschen können aus uns heraus den nicht besiegen, keine Chance. Nicht alles Geld der Welt. Und er hat ihn besiegt, ist auferstanden. Und das ist die Kernbotschaft der Bibel. Gottes Sohn hat das Gericht der Menschen getragen, hat den Tod besiegt, erlebt. Erlebt. Und das ist auch das Zentrum dieses Buches. Wir haben es mit einem lebendigen, mit einem Siegergott zu tun. Und ich freue mich jetzt schon auf Ostern. Heute in 2 Wochen können wir die Auferstehung des Herrn feiern. Es ist so toll. Es ist mega etwas Schönes. Als Jesus vor 2000 Jahren gekommen ist, haben die meisten Menschen ihn abgelehnt. Viele haben ihn verachtet. Einige haben ihn angespuckt. Hat die Menschheit denn nun alles verspielt? Hat sie jegliches Anrecht auf Hilfe verspielt? Eigentlich verdienen wir es nicht mehr, dass Gott uns jetzt noch hilft. Und dennoch bietet Gott jedem Menschen, auch denen, die ihn überhaupt, also die ihn völlig ablehnen, auch ganz aktiv, er bietet jedem Menschen ein letztes Hilfsangebot an. Nämlich er sagt, wer zu mir kommt und mir seine Schuld, seine Lebensschuld eingesteht, dem werde ich sie vergeben. Das, was zwischen dir und mir steht, ich werde es wegnehmen. Ich werde dich genauso heilig und gerecht machen wie Gott selber. Nicht Gott machen, aber genauso gerecht. Er schenkt uns seine eigene Gerechtigkeit. Und hey, das ist unglaublich. Ich meine, hoffentlich nicht unglaublich. Wir sollen es glauben, aber es ist gewaltig. Wenn wir uns annähernd ein bisschen vorstellen, was Gottes heiliges, flammendes Feuer, wie das unnahbar ist. Und genau so will uns Gott machen. Er schenkt es uns, es ist ein Angebot. Und wenn wir ihn in unser Leben einladen, dann macht er uns zu einem Kind des lebendigen Gottes. Da bin ich nicht einfach so geduldet. Ich bin ein Kind. Jene, die unter uns die Kinder haben, das ist das Allerwichtigste auf dieser Erde. Du würdest das letzte Hemd geben, ohne zu zucken, für deine eigenen Kinder. Und so noch viel mehr sieht Gott uns jetzt, wenn wir ihn einladen, in unser Leben hineinzukommen. Und er wird uns die Ewigkeit schenken, eine Ewigkeit im Himmel. Und das alles schenkt Jesus denen, die zu ihm kommen und es annehmen. Wir müssen es annehmen. Er zwingt es nicht auf. Und wisst ihr, dieser Schritt ist erfahrbar. Ich habe das vor vielen Jahren getan. Wenn das hineingeht, dann ist es nicht so bloße Religion, ich mache jetzt ein bisschen was, sondern das verändert etwas in mir drin, weil ja dann Gott in mich hineinkommt. Er nimmt Wohnung in mir. Und darum, wenn du das noch nicht getan hast, ich lade dich ein, mach das heute Morgen. Oh, ich bin so gerne bereit für ein Gespräch oder jemand anders auch. Du kannst auf jemanden zugehen. Aber es gibt eigentlich doch gar keinen Grund, außer ein bisschen vielleicht Angst, das nicht zu machen. Und ich möchte dich einfach ermutigen, mach diesen Schritt. Du kannst auch nichts verlieren, nur gewinnen. Nun gibt es aber eine Bedingung, dass ich diese einmalige Hilfe von Gott erfahren kann. Nämlich diese, ich muss eingestehen, dass ich wirklich Hilfe brauche. Und das ist ja ein bisschen ein Knackpunkt. Hey, wer will schon hilfsbedürftig sein? Das ist ja eine Schwäche. Wer will dann schwach sein? Ein Pastor hat mir mal erzählt, dass er mit dem Rad umgefallen ist, gestürzt, hatte starken Schmerzen am Brustkorb, hat sich so mühsam wieder auf die Beine gekämpft. Und da kam eine Person und fragte, kann ich Ihnen helfen? Und er sagte, nein, nein, es geht schon. Ja. Er hatte eine Hirnerschütterung und eine Rippenprellung. Nein, nein, es geht schon. Okay, das ist das Grundübel von vielen Menschen, dass wir zuerst halb tot sein müssen, bis wir merken, ich bräuchte eigentlich Hilfe. klar, Alte und Kranke brauchen Hilfe, aber ja, ich doch nicht, ich brauche keine Hilfe. Ich schaffe es irgendwie schon, es geht irgendwie schon noch so ein bisschen, oder? Unglaublich. Gegen eine Frau, die hatte das Leben sowas von im Griff. Ich war so souverän. Ehefrau, Mutter von vielen Kindern, Teilzeitarbeit, sportlich, Powerfrau. Man hat das Gefühl, die hat es voll im Griff, so möchte ich auch sein. Und eines Tages habe ich gehört, die ist zusammengebrochen. Sie konnte nicht mehr. Sie hatte einen Burnout. Sie merkte, ich brauche Hilfe. Sie musste in die Klinik. Und sie musste dann nachher monatelang auch Hilfe haben im Alltag. Und ich bin so froh, hat sie diese Hilfe angenommen. Ich habe aber auch gedacht, vielleicht wäre es weniger schlimm gewesen oder geworden, wenn sie schon vorher Hilfe angenommen hätte. Wie steht es bei uns? Brauchst du vielleicht aktuell Hilfe in einem Bereich, wo es dir nicht gut geht? Ein Zeichen könnte auch sein, dass du Hilfe brauchst, dass Leute in deinem Umfeld dir genau das sagen. Vielleicht läuft es in deiner Ehe nicht mehr so gut. Und du denkst, irgendwie schaffen wir das schon. Oder vielleicht bist du überfordert mit dem Alltag. Hilfe holen, nein, das geht irgendwie schon. Oder du bist vielleicht auch, kommst nicht über eine Verletzung hinweg. Hilfe holen, nein, das geht ja schon. Irgendwie geht's, das muss einfach. Wisst ihr, das ist die erste Bedingung, dass Gott sein Hilfsangebot an uns wahrmachen kann, dass wir bereit sind, Hilfe anzunehmen, in Anspruch zu nehmen. Und eine zweite Bedingung, die steht im Psalm 77, Vers 3. Am Tag meiner Bedrängnis suchte ich den Herrn. Meine Hand war des Nachts ausgestreckt und ließ nicht ab. Der Autor dieses Buches, der hat Gott nicht ein bisschen gebeten um Hilfe in der Not. Der war sowas von aktiv. Der hat sich ausgestreckt nach Gottes Hilfe. Das heißt, die ganze Nacht die Hand ausgestreckt. Und das ist wie ein Bild, dass wir Gott intensiv suchen sollen in so einer Situation. Das darf uns Kraft kosten. Das zeigt aber auch, dass wir es wirklich ernst meinen. Einer meiner liebsten Vorbilder in der Bibel ist der blinde Bartimäus. Den finde ich sowas von cool. Als er hörte, dass Jesus an ihm vorüberzieht, schreit er sich die Lunge aus dem Leib. Jesus, Sohn Davids, hilf mir! Weil er weiß, wenn er vorbei ist, ist seine einzige Chance vorbei. Er kann ihn ja nicht hinterhergehen, er sieht ja nichts. Und er schreit. Und es ist ihm sowas von egal, dass die anderen ihn zusammenstauchen. Hey, das ist ein Knall, was machst du für den Mais? Bist ruhig, der Messias. Er schreit. Sowas. Er sucht diese Hilfe. Ja, manchmal sind wir auch sehr schwach. Aber dann nehmen wir einfach die wenigen Mittel, die wir haben und suchen ihn und suchen diese Hilfe mit dem wenigen, was wir haben. Suchst du wirklich Gottes Angesicht in der Not? Finde ich eine wichtige Frage. Aber wisst ihr, eine ebenso wichtige Frage kommt jetzt. Und die hat mich schon ein paar Mal ziemlich umhergetrieben und auch belastet. Nämlich, geht es dir wirklich um Jesus oder geht es dir eigentlich um dich selber, dass deine Not weg ist? Geht es dir um Jesus oder um dein Wohlbefinden? Wie oft habe ich in meinem Leben als Pastor schon erlebt, Menschen kamen in Nöte hinein und dann begannen sie, Jesus zu suchen. Plötzlich waren Christen, die vorher unregelmäßig im Gottesdienst waren, waren jeden Sonntag da, sogar am Gebetsabend. Sie haben gebetet zu Hause, sie haben Bibel gelesen, sie kamen in Gespräche. Oh, die Not ist so groß, Jesus, nimm sie weg. Viele haben gebetet, Gott hat sie erhören lassen, nahm die Not weg und dann brach wieder alles zusammen. Die Unverbindlichkeit kam zurück, man hat wieder ein so Larifari-Leben geführt im Christenleben. Und ich frage mich, hey, wie kommt sich Jesus vor? Wie kommt er sich vor? Hey, dem geht es ja gar nicht um mich, der will einfach geheilt werden. Jetzt müsst ihr mal überlegen, jemand geben dir so um. Ist nicht ganz so lustig. Und dann, wenn wir das tun, wenn wir Jesus wirklich suchen, wenn es wirklich um ihn geht, dann werden wir nämlich auch unser Leben ganz in seine Hand geben. Und das ist eine dritte Bedingung, dass wir uns ihm wirklich ganz ausliefern. Dass wir auch wie sagen, hey, nein, ich will meine Freude nicht in gewissen Süchten suchen oder darin verharren. Ich will es nicht. Und dann denke ich, ja, Gott kann mich dann wieder aufrichten. Nein, wir müssen auch ehrlich sein im Blick auf unsere eigene Schuld. Jesus hat gesagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Und das bezieht sich auf diesen Bereich. Aber wie hilft Gott? Wie hilft Gott? Nun, manchmal hilft Gott unmittelbar. Das ist das, was man das Coolste findet. Also finde ich zumindest, wenn Gott unmittelbar eingreift. Du merkst, wow, Gott hat direkt irgendwie geholfen. Vielleicht ist das, irgendwo geht eine Türe auf. Du bist arbeitslos gewesen und paff, hey, du hast diese neue Stelle. Die passt super. Oder du hast eine mega tolle Wohnung bekommen. Du wusstest, ich muss raus und ich muss was Neues haben. Wow, mega, schwierig. Gott hat genau die richtige Wohnung geschenkt. Oder ein Untermieter, den du findest. Oder Medikamente, die anschlagen auf deine Krankheit, die wird eingedämmt. Streithähne versöhnen sich, bekommen Frieden untereinander. Wie oft hat Jesus uns schon geholfen, im Kleinen wie auch im Großen. Jesus ist ein Gott, der hilft. Ein Gott, dem keine Not zu groß ist. Ich habe es auch schon übernatürlich erlebt. Es gibt auch die übernatürliche Komponente. Als ich zum Glauben kam an Jesus Christus mit 24, da hatte ich nachher so okkulte Erscheinungen. So zu Hause, ich war allein zu Hause und es ist wie wenn es in der Luft herumschwirrt. Das war wow, voll schräg. Und ich hatte früher okkulte Dinge getan, Geistheiler, Pendeln und vieles andere. Und ich habe dann in meiner Not damals jeweils einen Bibelvers gelesen und dann hat das Zeug im Moment aufgehört. Aber es kam wieder, bis mir ein Freund gesagt hat, hey, du musst dich lossagen, du hast eine okkulte Belastung, du kannst dich im Gebet lossagen. Und ich habe mit ihm zusammen das eine Gebet gesprochen und es kam nie mehr. Zack. Mega cool. Also manchmal wirkt Gott unmittelbar und direkt. Aber manchmal hilft Gott, und vielleicht ist das sogar fast noch mehr, durch sein Bodenpersonal, durch Glaubensgeschwister, durch die Gemeinde. Wie ist das wertvoll, wenn andere mir dienen in meiner Not? Wenn andere mich trösten, wenn andere da sind, mir zuhören, an einem Sonntagmorgen nach dem Gottesdienst zum Beispiel nachfragen und sie merken, hey, das ist nicht so gut. Manchmal muss man ja fragen, hey, wie geht's? Und man denkt gar nicht daran, dass dem anderen schlecht gehen könnte. Und dann hoffentlich merkt man das dann, oh, und dass man vielleicht nochmal nachfragt, oh du, wollen wir uns setzen? Geht dir, glaube ich, nicht so gut, gell? Und dass sich der andere vielleicht getraut, sich zu öffnen. Wie wunderbar, wenn jemand wirklich hören will, wie es mir geht. Darum bin ich so Fan von Gottesdienst, weil man zusammenkommt und sich auch einander anvertrauen kann. Oder einfach da ist, ohne viele Worte, wenn man Freundschaften hat, dass man einfach vielleicht bei einem ist und dass der andere nicht alleine ist. Als mein Vater gestorben ist, hat mich ein Pastor angerufen und hat mir gesagt, du komm, ich predige für dich am kommenden Sonntag. Hey, ich war so froh, dass der an so etwas gedacht hat, dass der mir das so geschenkt hat, dass diese Fürsorge hat mich tief bewegt. Ich werde ihm das nie vergessen. Manchmal warten wir auf das Befreiungskommando direkt aus dem Himmel, das uns dann hilft. Dabei möchte Gott schon längst helfen durch unsere Glaubensgeschwister. Aber vielleicht ziehen wir uns aus der Gemeinde zurück und sie können uns gar nicht helfen. Also glauben wir daran, wenn wir sagen müssen, es ist unmöglich, dann kann Jesus sagen, nein, jetzt geht es erst richtig los. Er sagt zum Beispiel auch, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Nun ist es aber so, dass Jesus oft besser prozesshaft zum Ziel kommt mit uns. Prozesshaft, sehr oft, nicht immer oft. Und zwar viel Wertvolles und Kostbares entsteht unter Druck. Zum Beispiel so eine Perle, oder? Wenn so ein Fremdkörper in die Muschel hineinkommt, ist das ein Druck, den das auslöst und über eine gewisse Zeit entsteht so etwas Wunderbares. Ich bin gar nicht so der Prozesstyp. Ich bin lieber, also auch eigentlich nicht so der Geduldige. Ich bin einer der Sorte, Herr, schenkt mir doch bitte Geduld, aber jetzt, sofort. Das wäre so mein Wunsch. Aber wir Menschen brauchen in der Regel Zeit, um zu reifen. Das braucht einen Prozess, da kann man, wie ein guter Wein, da kann man keine Kapseln werfen und dann hast du ein Bordelais 1955, das sei scheinbar ein besonders guter Tropfen. Gottes Ziel mit jeder Not ist es, uns zu Jesus zu führen und reifen zu lassen. Manchmal hilft uns Jesus in der Not vor allem dadurch, dass er uns Kraft gibt, die Not zu tragen. Ich denke an eine Frau, Marlies hat sie geheißen, die hatte ganz schlimme Arthritis. Ihre Hände und Füße waren verkrümmt. sie hatte sehr, sehr starke Schmerzen. Und oft hat sie einfach geweint. Sie hatte so starke Schmerzen. Und ihr Mann saß oft neben ihr und konnte nichts tun, außer beten. Und diese beiden, die haben oft das Lied gesungen, Gott wird dich tragen mit Händen so lind. Er hat dich lieb, wie ein Vater sein Kind. Das steht im Glauben, wie Felsen so fest. Gott ist ein Gott, der uns nimmer verlässt. Und sie haben sich daran festgehalten, festgeklammert, auch in der Not. Und sie haben auch immer wieder erlebt, wie er sie durchgetragen hat. Darum werfe ich den Bettel hin, wenn Gott eine Not nicht wegnimmt. Hebräer 10,35 sagt, werft eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Eine große Belohnung. Werft sie nicht weg, auch wenn es jetzt schwer ist, auch wenn wir Gott vielleicht im Moment nicht verstehen können, wirf sie nicht weg. Corrie ten Boom, es war eine Christin im Zweiten Weltkrieg, sie hat Juden versteckt, sie kam ins Konzentrationslager, ihre Schwester auch, die Schwester ist gestorben im Konzentrationslager und sie hat es überlebt. Und Corrie sagte, es kann finster werden. Aber wenn es in einem Tunnel finster wird, wirft man nicht die Fahrkarte weg und versucht, aus dem Zug zu springen. Man vertraut dem Zugführer. Auch wenn es schwierig ist, vertrauen wir unserem Zugführer Jesus Christus. Wer auf Fels baut, wer auf Gott vertraut, hat auf Fels gebaut. So wie die Marlies mit ihrem schweren Leiden. Gott hat sie schon länger zu sich genommen. Er hat sie erhöht. Letztlich und für alle Zeiten erhöht. Und nun hat sie nie mehr Schmerzen. Und wisst ihr, sie wird eine Ewigkeit lang, und das ist ziemlich lange, eine Ewigkeit lang davon profitieren, dass sie in ihrer Not an Jesus festgehalten hat. Verlieren wir nicht die Ewigkeit aus den Augen. Wie froh wird sie sein, oder wie froh ist sie, dass sie an Jesus festgehalten hat, und ihn nicht mit Vorwürfen abgelehnt. Aber die eigentliche Erhöhung, die passiert erst, wenn Jesus mich zu sich holt. Und dann wird er jedem auch seinen eigenen Lebensweg erklären. Dinge, die wir überhaupt nicht nachvollziehen können, wird er uns irgendwie, ich weiß nicht wie, aber irgendwie mega plausibel erläutern. Und wir werden auch sehen, dass es letztlich in diesem Leben immer darum geht, Jesus, Gott zu verherrlichen. Ihr Lieben, das ist die Botschaft von heute Morgen. Jesus sieht deine Not. Er sieht unsere Not und er kann eingreifen, wo du auch stehst. Wo es für Menschen unmöglich ist, ist es für ihn möglich. Es geht aber auch nicht darum, dass wir einen besonders großen Glauben hätten, sondern einen großen Gott. Und den haben wir in Jesus geschenkt bekommen. Gott kann uns aus dem Staub herausholen, kann helfen. Ich muss aber, wie wir gesehen haben, ich muss auch sagen, ja, ich brauche Hilfe. Unter Umständen auch menschliche Hilfe. Und mich auch im Gebet nach dieser Hilfe ausstrecken, intensiv, wie der blinde Bartimäus das gemacht hat. Und ich suche Jesus nicht als Mittel zum Zweck, dass ich ihn vor allem darum suche, dass es mir nachher besser geht. Sondern ich will ihn suchen, weil er Gott ist, weil er ist. Ich will seine Person. Gott sagt in Amos 5, Vers 4, suchet mich, so werdet ihr leben. Ich habe lange nicht verstanden als Christ, warum sollte ich Gott noch suchen? Ich habe ihn ja gefunden. Aber das ist natürlich eine andere Ebene. Wir sind im Alltag so zugedeckt mit allem Möglichen, dass wir effektiv manchmal Gott suchen müssen. Dass irgendwie durch alles hindurch, dass wir bei ihm andocken können, wie der ein Kind, das zu seinem Vater kommt. Suchet mich, so werdet ihr leben. Und vergessen wir nicht, Jesus rechnet erst in der Ewigkeit ab, nicht auf Erden. Darum werfen wir den Bettel nicht hin, auch wenn es jetzt schwer ist. Gott ist daran, dich zu einer wunderbaren Perle zu machen. Und am Schluss werden wir sagen können, Jesus, du hast es tatsächlich gut gemacht. Amen. Amen, beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, du weißt so gut, was für Nöte in dieser Welt sein können. Und es gibt Nöte, wo man nur den Kopf schütteln und einfach nicht nachvollziehen können. Vor allem, wenn man noch selber drin kommt. Und lieber Herr Jesus, du verzweifelst von keiner einzigen Not. Und wir bitten dich, dass du uns an die Hand nimmst und hilfst, wenn wir in eine Not einkommen oder wenn sie jetzt gerade da ist, dass wir auf dich schauen können. Dass wir uns auf dich ausstrecken können und du kannst darin hineinkommen, mit dir Raum geben. Und bitte du dich verherrlichen, Herr Jesus, in welcher Form auch immer du uns dann hilfst. Wir danken dir, Herr, dass du das letzte Wort hast und auch gerade die Ewigkeit noch da ist, wo du ganz, ganz viel wirst ausgleichen, wo wir jetzt auch nicht nachvollziehen können. Danke für deine Gnade, für deine Liebe, für dein Mitgefühl. Amen.